Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Hallo, hallo. Eine neue Folge, eine neue Episode Hard, aber Fairway. Wir grüßen euch heute am 28.05.2024. Ja, bei mir ist wie immer der Beauty. Ich möchte auch dich heute ganz lieb begrüßen.
Ja, hallo mein Lieber. Ich grüße dich zurück.
Ich hatte mir irgendeinen lustigen Spruch ausgedacht, aber mir fällt ja nicht mehr ein. Ey. Das ist so doof, wenn du eine ganze Woche an sowas gedacht hast. Dann so, ja, also, aber kommt noch. Irgendwann denke ich dran und dann kommt er so mittendrin reingestraft, dieser Spruch.
Ja, ich bin gespannt und warte drauf.
Das denke ich mir. Heute ist Tag des Hamburgers. Also ist großartiger Feiertag. Internationaler Tag des Hamburgers, National und International Hamburger Day. Und das passt doch ganz gut rein, denn Wochenende ist ja wieder in Hamburg die European Open 2024. Das Live-Event der Spitzenklasse, wie es so schön heißt. Sponsert bei einem großen Autohersteller, wie immer. Ja, ich freue mich schon auf all die Fotos mit Riesenrad bei Social Media, im Green Eagle Kurs. Feld, glaube ich, ist einigermaßen spannend. Die Golf-Community wird wahrscheinlich wieder nach Hamburg pilgern. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es auch dorthin und schicken euch so ein paar Bilder und Impressionen. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich fahre eigentlich zu keinem Event mehr, wo ich nicht mindestens Caddy bin, weißt du?
Ja.
Drunter mache ich es einfach nicht.
Wir haben ja leider keine Einladung bekommen zum Mitspielen, dann hättest du Caddy machen können. Aber ja, ich bin auch gespannt.
Wer sagt, dass ich nicht gespielt hätte sollen? Das erinnert mich an dieses schöne Foto von dem Typen, der in Augusta mal mit seinem Golfbag aufgetaucht ist, weil er hatte ja Tickets für den Einspieltag und ist dann, er dachte, er kann da mitspielen, aber es war ja eigentlich nur als Spectator. Das ist eine der schönen Geschichten, oder?
Ja, vielleicht sollte man auch drüber nachdenken, ein Zweierteam im Scramble zu den Pros noch mitspielen zu lassen, um da, sag ich mal, so ein bisschen noch den Fun-Faktor noch mit reinzukriegen, damit die normalen Zuschauer jetzt nicht nur Golf der absoluten Spitzenklasse sehen, sondern halt auch geerdetes Golf, suchendes Golf und hohes Golf noch vielleicht dabei ist. Kann man vielleicht so als Anregung mal mitbringen.
Das ist doch was für die Tea-Time-Jungs, oder? Der Ritthammer kann Amateur-Golf zeigen.
Genau, ja.
Lieben Gruß an der Stelle, gehen natürlich raus.
Und demnach, ja, ich bin auch gespannt. Green Eagle ist ja jedes Jahr, sage ich mal, eine Herausforderung, auch vom Score. Ist jetzt nur nicht so ein Birdie- und Eagle-Festival im Grunde. Also kann man wieder, glaube ich, von einem Top-Tipp ein Top-Test sprechen. Ich bin gespannt, in welchem Zustand der Platz sein wird, denn die letzten Tage waren ja doch eher landunter, auch in der Hamburger Region. Sehr viel Niederschlag, könnte für Kerry-Golf sprechen, was dann diese lange Wiese, glaube ich, noch extra spannend macht. Und wir werden sehen, du hast schon richtig gesagt, vielleicht schaffen wir es ja auch, nach oben und ja, vielleicht sehen wir dann den einen oder anderen vor Ort. Kann man gespannt sein.
Paar 3. Golf-Gossip.
Ich wollte ja eigentlich noch antworten. Das war jetzt sehr unhöflich von mir. So
mein Gott.
Aber also ich bin irgendwie auf den Knopf gekommen hier und dachte so, ja komm ey, ist alles gesagt. Alles gesagt dazu. Komm,
sei ruhig, next, wir machen weiter.
Danke für den Daumen hoch. Ja, ich wollte nämlich gleich, wenn wir jetzt beim Golf-Gossip sind, hier auch noch einen Clip, der viral gegangen ist, mal ansprechen. Hast du das auch gesehen? Das ging sozusagen über Gepäck ausladen im Flieger, wo dann einige der Grounds-Crew nett Golfbags hin und her geworfen haben in Amerika. Und dann hat gleich natürlich jemand das Ganze publik gemacht bei Instagram und Co., das dann gefilmt wurde und dann gleich Thank you at Delta Airlines. Und ja, das Delta Airlines hat sich tatsächlich daraufhin entschuldigt, was wiederum zeigt, dass heutzutage alles, was gefilmt wird und auf Social Media besprochen wird, schon auch eine gewisse Reichweite bekommt. Also über 2000 Kommentare, mehrfach geliked, mehrfach geteilt. Da waren irgendwelche College-Golfer, die da im Flüger gesessen haben. Aber es ist jetzt einfach heute wenn es gefilmt wird, dann geht's viral und man weiß auch gar nicht mehr, ist es wirklich gefilmt worden, ist es ein aktueller Clip, ist er vielleicht alt, ist es von irgendwann, das ist ja alles mittlerweile teilweise generiertes Zeug, recyceltes Zeug, man weiß gar nicht, ob derjenige wirklich das sagt. Ich habe ja schon überlegt, ob ich mal deine Stimme klone aus alten Podcasts und dann mir einfach skripte, was du sagst. Vielleicht ist es dann einfach ein bisschen netter, dass du mir auch dann auf einmal zum Team Europe-Guy wirst und zum Rory McIlroy-Fanboy. Das werde ich vielleicht mal machen. Dich einfach replizieren mit AI. So viel schlechter kann es ja auch nicht sein.
Tatsächlich habe ich diesen Clip auch gesehen und ja, ich weiß gar nicht, ob da so eine Airline letztendlich wirklich was für kann, denn es sind ja gleich mal diese Ground Rules, das sind ja nun externe Anbieter mittlerweile, wo es ja auch alles ausgesourced wird und man darf sie ja auch mal so ein bisschen da reinversetzen, wenn du den ganzen Tag Koffer aus einem Flugzeug aus beziehungsweise einladen darfst, ist, glaube ich, auf Dauer auch ein bisschen eine stumpfe Arbeit, um das einfach mal so zu sagen und sicher, da geht's halt auch nicht darum, das sanfter abzulegen, aber wie die Golfbags dort schon rausgeflackt wurden, das war schon, ja, heftig. Und die anderen Bilder, die man ja eigentlich immer so kennt, sind diese abgeschabten oder abgeschrammten. Ich glaube, da ist dann halt so, wenn die dann irgendwo runterhängen dann und dann vom Flugzeug zum Terminal gefahren werden, wird dann halt auch alles dann halt so mitgenommen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, jeder, der diese Erfahrung schon gemacht hat, ist dann ziemlich bitter. Wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal in der einen oder anderen Folge unsere Reisetipps, wie ich mein Golfbag reisesicher verpacke, damit vor allen Dingen die Schäfte, Graphitschäfte und Hölzer nicht kaputt gehen. Hört doch da gerne noch mal rein.
Kannst du ja noch mal ganz kurz zusammenfassen. Komm, so deine zwei Besten.
Meine Besten sind halt Driver oder Holzköpfe, die abzuschrauben sind, abschrauben und in den normalen Koffer einpacken, meinetwegen noch ein Handtuch oder so rum, dass die stoßgeschützt sind. Und dann Klamotten, Handtücher, Socken über die Schlägerköpfe, irgendwie so, dass das halt nicht kaputt gehen kann. Klar, kann immer was passieren, aber so, dass ich halt mein Bag so packe, dass dann halt stoßsicher das verpackt ist. Und dann kann, glaube ich, im schönen Golfurlaub nichts im Wege stehen.
Genau, weil nichts Schlimmeres, dass man ankommt und sein Gepäck ist nicht da oder kaputt oder irgendwas. Ja. Also ja, das sind gute Tipps. Ansonsten gibt es ja auch noch diesen kannst du ja auch noch kaufen, man kann ja auch Dinge kaufen wieder. Nach oben diesen Expander, der so wie so ein Regenschirm aussieht, damit das halt stabiler ist. Also was man macht, aber ein bisschen Schutz drumherum hilft schon. Wenn man dann auch dieses Video anguckt, wie die Bags da rumgeworfen werden, dann hat man auch keine weiteren Fragen. Von daher, denkt dran, die nächste Grounds-Crew, wo auch immer man landet, könnte einen schlechten Tag haben und verpackt eure Sachen da einfach ein bisschen vorsichtiger, würde ich sagen.
Genau, oder? Ganz klar.
Ja, sonst hast du noch was zum Golf-Gossip diese Woche?
Was
aus Social Media, wenn wir jetzt mal in unserer Timeline hier scrollen, hatten wir da noch irgendeine witzige Begebenheit, auf die wir nochmal eingehen wollen. Wir schicken uns ja immer so jede Woche ein paar Sachen hin und her und natürlich kriegen wir auch von dem einen oder anderen Huffy noch irgendwas Nettes. Gab es da noch irgendwas, was ansteht? Ich habe jetzt, außer unseren Fitness-Experten, dem ihr bitte alle folgen sollt, Mr. High Berlin. Wir sind großer Fan von Mr. High. Der Mann mit den besten Workouts, also wirklich unbedingt anschauen, was der auf seinem Balkon macht, das ist ja schon artistisch. Also Mr. High, we love him. Kann man sich immer
anschauen. Nein, das einzige Gossip-mäßig, was mir jetzt gerade noch so in die Hand gefallen ist, war natürlich Sander Schaufele immer noch das Thema zum Wochenstart. Viele gehen so ein bisschen gerade natürlich immer darauf jetzt ein, wenn jemand erfolgreich ist, dann wird das so ein bisschen ausgekramt, dass seine Fitness-Workout-Routine halt komplett entgegen aller anderen Spieler aktuell noch so ein bisschen ist. Jordan Spieth ist da so ein bisschen en Detail in einem Podcast eingegangen, dass Schaufele jetzt nicht der ist, wie alle anderen fast, der vor der Runde am Morgen sich quasi aufpumpt und sein Fitness-Workout macht, sondern er beendet seine Runde, schlägt dann natürlich noch ein paar Bälle und geht anschließend 90 Minuten in die Fitness-Trailer und macht dann dort extreme Schnellkraftübungen mit viel Gewicht und zuerst wenig Gewicht und dann Gewicht steigern. Aber wenn man jetzt die Statistiken sich raussucht, seitdem er dieses Workout auf diese Art und Weise macht, hat er im Grunde knappe 7 Meilen Clubhead Speed gewonnen. Und das in einem relativ kurzen Zeitraum. Also Hafis, wenn ihr das heute gehört habt, nachher dann auf der Range vielleicht noch seid oder eine Runde gespielt hat, heute Abend geht es nicht direkt ins Bett, sondern es muss erst noch ein kleines Power-Workout durchgeführt werden. Dann sieht man da doch noch vielleicht Licht am Ende des Tunnels und die ein oder andere Meile extra auf dem Schlägerkopf.
Ja, so viel Clubhead-Speed kriegt man ja sonst nur bei einem 2-Stunden-Training mit Driver-Coach Robin, oder?
Ja, das ist möglich.
Ja, auch lieben Gruß gehen natürlich raus an der Stelle. Ich habe noch eine Sache gelesen, die war ganz interessant, nämlich John Rahm, der es ja so rein spielerisch letzte Zeit nicht so oft in unserem Podcast geschafft hat, hat immerhin eine Sache geknackt, nämlich er ist auf der Forbes-Liste der bestbezahlten Athleten weltweit. Dank dieses guten Lift-Deals, den er abgesahnt hat. Ne? Also John Rahm hat es zumindest ins Geld geschafft, kann man ja jetzt sagen.
Ja, natürlich. Das hatten wir ja auch schon, dass dieser Deal finanziell für ihn jetzt nicht die schlechteste Entscheidung war. Wie weit Sympathiepunkte auch im Rahmen der PGA Championship gab es ja da unterschiedliche Stories. Ob diese nun stimmen oder nicht, ist mal dahingestellt. Aber spielerisch läuft es gerade nicht so, denn ich glaube, sein Problem ist aktuell so ein bisschen zwischen den Ohren, dass er mental nicht zu 100% auf den Sport fokussiert ist, sondern halt noch diese Nebenkriegsschauplätze da tatsächlich hat, die dann letztendlich dazu führen, dass eventuell 2-3% fehlen. Und wir alle wissen, 2-3% ist in der Weltspitze halt, das sind dann 2-3 Schläge. Und 2-3 Schläge machen dann schon mal einen Cut aus oder ob du halt ein Top 5 oder Top 25 Ergebnis eben nur hast. Und aktuell sieht es eher dahin aus, dass er da nicht ganz so am High Level performt. Aber es ist bald US Open Zeit und dann ist wieder eine Chance für John Rahm zu liefern und vielleicht die Formkurve zu finden. Denn in der Woche vor den US Open ist ja auch wieder Liv Golf. Und das heißt, dass er dann wieder da ein bisschen Spielpraxis auf 3 Runden sammeln kann, um sich vielleicht so ein bisschen wieder in Form zu bringen. Denn eins war klar, nach diesem Misserfolg in Valhalla war er am nächsten Tag sofort früh um 6.30 Uhr laut Berichten auf der heimischen Anlage und hat gespielt. Und das heißt, ist ja mal ein gutes Zeichen, dass ein Spieler immer noch heiß ist, um dort zu liefern und vielleicht gegen den Trend zu arbeiten, um wieder mehr Erfolg für sich im Spiel zu bringen und nicht nur auf der Geldseite haben zu können.
Ja, so sieht's aus. Mal gucken, wann wir wieder mit John Rahm rechnen dürfen. Und da sind wir ja auch schon fast im Thema. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal rüber zum Tourgeflüster.
Paar 4 Tourgeflüster.
Diese Woche ein wirklich schwerer Event mit einem sehr ernsten Thema. Grayson Murray ist sozusagen nach dem zweiten Tag, hat er sich zurückgezogen vom Turnier, hat ja dieses Jahr noch gewonnen in Hawaii und ist dann sozusagen in der Depression in den Selbstmord gegangen. Also wirklich tragische Geschichte um den jungen Golfer. Auch an der Stelle muss man sagen, war in den Medien natürlich groß gehandelt, CBS hat es einigermaßen gut geklärt, fand ich. Ist aber auch schwieriges Thema immer. Und ich möchte an der Stelle auch gerne nochmal den Podcast Raus aus der Depression empfehlen, von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, gehostet von Harald Schmidt. Und da kann man in mittlerweile 5 Staffeln sich auch genau dieses Thema anhören, dass man nicht alleine ist, dass man einfach da vielleicht ein bisschen mehr Offenheit bei den Gesprächspartnern hat. Da auch sieht man, ist nicht der Einzige, der vielleicht erkrankt ist oder der Probleme hat. Wenn man Probleme hat, einfach Hilfe zu holen oder Hilfe zu suchen, entweder im Freundeskreis oder auf der Telefon-Depressions-Hotline, die es da gibt. Die kann ich ja mal kurz durchsagen. Das ist die 0800 33 44 533 für Betroffene oder Angehörige. Das ist eine schwierige Geschichte und total traurig, wenn man so einen auch tollen Athleten dann an die Depressionen und in so einen Selbstmord gipfelt verliert. Also nicht zu unterschätzende Krankheit, deswegen hier auch mal die Aufmerksamkeit dafür. für Grayson Murray. Und ja, das, glaube ich, war auch für die Leute, die dann das Turnier zu Ende gespielt haben, eine schwierige Kiste. Du spielst noch, also du spielst noch die ersten zwei Tage mit dem zusammen in einem Flight. Und er geht dann sozusagen am Abend raus und sagt, er fühlt sich nicht und hat vielleicht einen Schub, man weiß nicht genau. Und am nächsten Morgen taucht er einfach nicht wieder auf. Und das hast du ja auch in den Interviews gesehen, dass die Leute dann auch wirklich sehr angefasst waren. Und da ist Golf dann wirklich in den Hintergrund gerutscht. Wie hast du das Ganze erlebt, Beauty? Du hast ja wahrscheinlich auch die CBS-Interviews gesehen, ne? Und mal mit reingehört, wie da die Stimmung war.
Ja, ich glaube, so richtig zu fassen ist es natürlich für einen hier dann nicht, auch vorm Fernsehen, denn man ist ja da nicht dabei. Das, was wir auch jede Woche thematisieren, es ist ja quasi ein Riesenzirkus, der von Station zu Station zieht und auf einmal fehlt da halt ein Teil. Und ich glaube schon, dass das für die beteiligten Spieler, die Caddies, Mitarbeiter der Tour halt dann eine extrem Situation einfach auch war. Und es kam ja auch relativ schnell raus. Social Media heutzutage macht das Ganze ja dann auch recht schnell extrem groß. Also man hat sehr viele Berichte, sehr viele Nachrichten dann sofort gelesen. Klar, zum einen die Nachricht vom Commissioner Monahan, der, sage ich mal, erstmal alle normal aufgeklärt hat, was überhaupt passiert ist oder warum Murray jetzt nicht mehr dabei ist, dass er verstorben ist. Und im Laufe der Tage jetzt ist dann natürlich immer mehr wieder durchgesickert. Ja, es ist ja auch mittlerweile klar, dass die Eltern auch bestätigt haben, dass er da sich selbst umgebracht hat. Und dass meiner Meinung nach sowas gar nicht so wirklich in die Öffentlichkeit gehört. Ja, klar, wir thematisieren das jetzt auch. Ist ein furchtbares Thema. Aber ich finde schon, dass da auch so ein bisschen Privatsphäre dem Spieler und der Familie zugute gehalten werden sollte. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch ein einschneidendes Erlebnis. Und es war schon lange Zeit bekannt. Mir war das auch schon bekannt. In diesem ganzen Zusammenhang mit seinem Sieg bei der Sony dieses Jahr kam das natürlich auch auf. In Hawaii, was er in den letzten Jahren halt so durchgemacht hat. Ja, und wie er, sag ich mal, als sehr talentierter Spieler sehr früh erfolgreich war, dann auf einmal von der Bildfläche verschwunden war, sich Hilfe gesucht hat und wieder erfolgreich wurde, auch durch extrem hartes Training, aber halt auch sehr, nicht reflektiert, aber halt schon sehr offen und ehrlich auch damit umgegangen ist, wenn er halt keinen Erfolg hatte über einen etwas längeren Zeitraum, zum Beispiel in der letzten Saison. Und das ist dann halt schon auffällig, wie auch die Spieler reagiert haben. Ich finde es dann halt auch immer ein bisschen komisch, wie dann direkt die Spieler halt auch darauf dann immer in Interviews angesprochen werden. Und
naja, ist ja auch eine Art der ich meine, das ist ja die Sache, die haben ja eigentlich wenig Zeit, das anderweitig rauszulassen. Und teilweise ist das ja mit dem Medienzirkus, den man drumherum hat, wie du schon sagst, die touren ja auch von A nach B und hat ja auch Melanie gesagt, dass es halt eher eine große Familie ist und er es dann auch dann an so einem Tag nicht fassen kann, wo halt wirklich der Sport in den Hintergrund rutscht und er sagt, ja, also wir competen hier halt alle um Good Breaks, Bad Breaks, guten Score und sind alle sehr kompetitiv, aber auf der anderen Seite ist man dann doch halt ein Mensch und probiert halt dort auch eine gewisse Art bei allem Competitiveness irgendwie noch eine Familie zu bleiben, wie sie sagen. Und ich glaube, da gehört es halt auch dazu, das irgendwie ein bisschen nach außen zu tragen und die Leute dann nicht alleine zu lassen sozusagen. Und das du siehst da auch natürlich, das haben wir ja auch schon mal besprochen mit dem Sportreporter, den wir hier im Podcast hatten, dass halt die Amerikaner da ja schon einen ganz anderen Umgang mit sowas haben und dass da auch halt im Fernsehen oft geweint wird oder halt auch mit Tod und Co. auch direkt angesprochen gefragt wird, ne? Weil es halt einfach dort mehr vorkommt in den Medien als bei uns. Und ich glaube, das ist Fluch und Segen zugleich, weil so totschweigen sollte man das nicht. Drüber sprechen ist, glaube ich, immer besser und auch, ich finde auch wichtig, nicht das Ganze einfach nur zu berichten, wie es da ist, sondern einfach zu sagen, so ja, das ist eine Krankheit dahinter, da steckt irgendwie eine Leidensgeschichte dahinter. Ich glaube, der hat auch Drogenprobleme irgendwie in einem Artikel gelesen. Also das kommt ja nicht von heute auf morgen, das ist ja immer so ein Prozess. Und ich glaube, da ist es halt total wichtig, mit Freunden ins Gespräch zu gehen, mit Familien ins Gespräch zu gehen, auch mit Betroffenen irgendwie, ja, sich da umzuschauen, wie kann man damit umgehen, wo kann man noch anderweitig Quellen holen. Und ja, da gibt es zwei schöne Internetseiten, nämlich deutsche-depressionshilfe.de sowie bündnis-depression.de. Da habe ich auch selber schon mal ein bisschen viel rumgelesen. Ich hatte auch irgendwie eigene Fälle in der Familie und im Bekanntenkreis. Deswegen, das ist halt irgendwas, wo, glaube ich, wir all uns und Freunden den Rücken stellen können und einfach das Signal geben, ihr seid halt nicht alleine oder du bist nicht alleine damit. Wenn was ist, meldet euch. Wir gehen eine Runde Golf spielen zum Beispiel oder machen irgendwas zusammen oder reden drüber. Aber man kann halt diese Krankheit ja auch nicht einfach lösen mit sagen so, hey, jetzt fühl dich doch mal besser. Das ist ja einfach, das ist ja da, so ein Gefühl. Und also Depression ist halt wirklich eine Krankheit. Das kannst du ja nicht wegdiskutieren. Und einfach diese Awareness zu haben, dass es halt mal gute Tage, mal schlechte Tage gibt und es auch einen Verlauf gibt. Das zu wissen und auch halt vielleicht von den Betroffenen zu sagen, hey, wenn es mal schlechte Tage gibt, ich bin für dich da. Das ist, glaube ich, viel wichtiger am Ende des Tages. Und ich glaube, das haben auch die Pros dann bei der PGA entsprechend ja auch ausgedrückt, dass sie wirklich ja sehr emotional gesagt haben, hey, wir sind eine Familie, wir sind auch, probieren auch füreinander da zu sein. Und das hat ja auch dann vielleicht die Möglichkeit, dass andere, die betroffen sind, dann offen drüber sprechen und dass man das hat, ein bisschen mehr Awareness hat. Und ich glaube, am Ende Awareness dafür generieren und das ein bisschen ins Licht zu bringen, darum geht es ja eigentlich nur.
Ja, hundertprozentig. Und interessanterweise war ja dann auch, dass Harry Hicks auf der Corn Ferry, der letzte Woche schon gewonnen hat, hatte halt auch eine emotionale Rede zu seinem Sieg gehalten. Werde ich mal kurz anspielen. Und er fasst es eigentlich nochmal auch super zusammen.
We lost yesterday morning one of our own. I don't know if you guys heard the news, but somebody who went through a lot of difficult things. I thought about this moment and how to maybe remember Grayson. This golf stuff and the result, it's lovely, sure, but it's just not, it's not that meaningful. One thing that I kind of thought of last night, especially laying in bed, I would challenge everybody here, and I'm going to do this myself as well, each day, say something nice to someone you love. And also, make it a point to say something nice to somebody you do not even know. Everybody here could be a difference. The difference. The world is a very difficult place. Thank you.
Das kann ich nur ergänzen mit meinem üblichen, komm, jetzt muss der Humor-Twist wieder kommen, nach all der Schwere. Say something nice, everybody, to everybody you like. Ne? Dann sage ich aber, also shout it in German, because life is also threatening and terrifying. Ja, also wenn dann auf Deutsch, ich liebe sie und sie auch übrigens. Also dann doch schon so, das kann man machen. Aber Harry Hicks hatte recht. Ich glaube, das ist die große Kunst des Lebens und auch beim Golf, nicht mit dem, was man hat, zufrieden zu sein und vor allem sich das zu sagen. Und da kommen wir, glaube ich, auch drüber genau auf das Thema, was wir immer wieder im Podcast ansprechen, nämlich, dass man sich auch bei seinem eigenen Golfspiel vor allem mehr mit Dankbarkeit äußern sollte und sagen sollte, hey, heute habe ich nicht 16 schlechte Schläge oder habe nur eine so und so, sondern einfach so, hey, ich habe ein Paar geschafft, das ist doch auch super. Oder ich habe den einen Schlag in der Runde ganz toll gemacht oder der eine Ball ging gerade von allen. Also es ist ja egal, wie klein das Ziel ist. Aber allein, wenn man das positiv sieht, kann auch ein großes Ziel sein. Da sagen, wow, guck mal, wie ich mich in den letzten 3 Jahren verbessert habe. Deswegen positive Selbstliebe, das ist unser Motto. Und das schicken wir hier raus. Liebt
genau,
euch
ganz
selbst.
Wichtig. Ja.
Nicht nur physisch, sondern auch physikalisch.
Genau.
Ja, und ich höre schon, im Hintergrund ist auch jemand, der will von dir wieder geliebt werden.
Ja, muss auch noch, die Meinung muss auch noch mit untergebracht werden.
A little love, ja. Show some love. Also, love and peace und Golf, das ist doch das Schönste. Ich bin auch, wie gesagt, ich habe jetzt öfter mal irgendwie so ein paar andere Podcasts auch gehört, da wird auch immer wieder dasselbe gesagt, nämlich irgendwie seid mit dem zufrieden, was ihr habt und lasst euch nicht so viel von anderen sagen. Und dazu haben wir ein kleines Thema, was ich aus einem anderen Podcast mitgebracht habe. Was ich gerade auch für Huffies habe, die vielleicht jetzt nicht im Top-Handicap-Bereich sind. Und ich dachte, das spielen wir mal hier an in unserer schönen alten Kategorie, die ich lange nicht mehr angespielt habe, Beauty.
Par 5, Mehr Netto vom Brutto.
Ja, es geht heute um die wunderschöne Regel Stroke and Distance. Das ist eine Regel, die, du musst jetzt mal nebenbei rausgucken, wie sie auf Deutsch heißt. Es geht immer nur um Stroke und Distance. Das ist eine einfache Regel, die immer greift, wenn der Ball verloren ist oder weg oder irgendeine Situation da ist. Ihr könnt diese Regel immer anwenden. Und das fand ich ein schönes Takeaway zum Bunker zum Beispiel. Man hat seinen Annäherungsschlag ans Grün ganz mies geschenkt oder ins Wasser oder irgendwo hin oder unspielbar. Dann hat man immer die Möglichkeit, dort zu droppen oder dort sozusagen nochmal einen Relief zu nehmen oder sozusagen im Bunker sich 6-mal rauszuhacken. Kann man immer sagen, ich mache jetzt Stroke and Distance. Also ich gehe sozusagen, nehme einen Strafschlag und gehe zu dem letzten möglichen Punkt zurück. Und das kann man wirklich immer machen. Das ist halt das Verrückte, was viele nicht wissen. Sagen, hey, da, wo der Ball jetzt liegt, gefällt mir nicht oder wird mir nicht gefallen. Ich mache jetzt schon, nachdem ich diesen Schlag gemacht habe, sage ich, ich nehme Stroke and Distance. Der andere Ball ist für mich sozusagen weg. Den will ich nicht mehr. Nehme einen Strafschlag und spiele einen neuen hinterher. So. Lande dann vielleicht doch auf dem Grün, statt 6-mal aus dem Bunker zu hauen. Und das fand ich eine schöne Sache, gerade für Leute, die vielleicht noch nicht so im Game sind, dass sie sagen, da komme ich easy aus dem Bunker raus oder aus diesem hohen Rough mit Unplayable komme ich da raus oder weiß die Droplinie nicht, wie ich da zur Fahne nach hinten gehe. Man kann immer dieses wunderschöne Stroke and Distance nehmen, einen Strafschlag wieder zu der Stelle zurück, wo man den letzten Schlag gemacht hat und von da aus weiterspielen. Das ist doch eine Option, Beauty, die wir beide jetzt vielleicht nicht so oft nehmen, aber die gerade so für Anfänger und Hochhandicapper echt eine Alternative sind.
Ja, also ich sag mal so, wenn man die Regeln genauer kennt, beziehungsweise Regeln beherrscht und die dann halt auch richtig anwenden kann, dann kann man sogar auf der Runde, sag ich mal, noch mehr Schläge vielleicht einsparen, als wenn man jetzt, sag ich mal, so halbsicher ist. Und das Gute ist an diesen ganzen neuen, zum Beispiel Stroke and Distance Regeln, ist, dass man online dazu halt auch immer noch verbildlicht so ein paar Beispiele dann halt auch hat. Und du hast jetzt hier richtig das Beispiel gebracht, ich schlage halt den Ball in einen Bunker und habe da echt eine fiese Bunkerlage oder ich kann aus dem Bunker jetzt nicht so gut spielen, dann gibt es für mich mittlerweile 4 Möglichkeiten, weiter zu verfahren. Und zwar ist halt das Wichtigste, Möglichkeit Nummer 1, ich nehme mir einen Strafschlag und gehe zur alten Stelle zurück und spiele den Ball von dort noch einmal. Quasi ich gebe den Ball auf im Bunker und führe das Spiel von meiner alten Stelle fort, muss aber quasi den Ball, den ich aufhebe, in der Situation als Strafschlag nehmen. Möglichkeit Nummer 2 ist, dass ich in der Position, wo ich gerade bin, mit 2 Schlägern droppen kann, muss aber im Hindernis bleiben. Ja, hat auch zur Folge, dass ich quasi das Aufheben des Balles als Strafschlag nehme und spiele dann mit dem nächsten Ball weiter. Variante Nummer 3 ist, dass ich die aktuelle Balllage im Bunker nehme, die Verlängerung zur Fahne, im Bunker so weit nach hinten gehe, wie ich möchte, dort droppe und von dort auch mit einem Strafschlag weiterspielen kann. Und die 4. Variante, glaube ich, die am wenigsten kennen, wäre, dass ich auch wieder die Balllage im Bunker nehme, in der Verlängerung zur Fahne, so weit nach hinten gehe, wie ich möchte, dann aber aus dem Bunker rausgehe, muss aber 2 Strafschläge dafür in Kauf nehmen. Das heißt, ich habe eine Spielsituation, die jetzt außerhalb vom Bunker ist, also wenn ich dort Schwierigkeiten habe, kann außerhalb vom Bunker droppen, muss mir dafür aber 2 Strafschläge nehmen. Zum einen das Ball aufheben als Strafschlag und das Verlassen des Hindernisses und spiele dann quasi dort mit dem 4. Schlag weiter. Und ja, wenn ich diese Regeln halt so beherrsche, dann habe ich damit sozusagen ein Vorteil und kann in vierfacher Ausführung versuchen, aus einer Situation mich zu befreien. Und die Strafe Stroke and Distance ist quasi ein Schlag plus Distanzverlust in dieser Situation kombiniert, macht dann quasi eine neue Spielsituation und optional vielleicht eine bessere Situation, um weiterzuspielen.
Genau, ihr könnt auch noch mal das nachlesen. Das ist die Regel 14.6 für alle Regelfüchse, die zum Beispiel der R&A-App, das sich noch mal anlesen möchten. Ja, und das Ganze heißt natürlich auf Deutsch Schlag- und Distanzverlust. Also ja, es ist, ja so einfach hört sich das an. Ja, also genau, guter Punkt. Wer die Regeln kennt, kann sie anwenden. Und es ist ja immer erstaunlich, wie wenig regelfest dann doch die meisten Golfer sind. Ich habe gestern, weil ich halt gerade wieder so ein bisschen Regel-Podcast höre und mir mal ein bisschen was durchlese, habe ich gerade meiner lieben Frau gesagt, ja, ich höre gerade was über Regeln und bei Golfregeln sagt sie, sag mal, müsstest du die nicht eigentlich kennen? Habe ich gesagt, ja, ich kenne sie auch eigentlich. So, ja, so, aber ja. Wo ist jetzt das Problem? Sag ich, na gut, also es gibt ja unendlich viele Exceptions erstmal, also diese Ausnahmen bei den Regeln. Ich glaube, das sind so über 100 Ausnahmen gibt es alleine, die man kennen muss. Und die 25 Grundregeln sind jetzt auch halt leider schon immer sehr komplex und vielschichtig. Deswegen, es ist nicht so leicht, wie man denkt, mit dem Regeln lernen. Die meisten sind aber einmal im Platzreisekurs, so 2 Stunden, so, ach ja, irgendwas darf ich nicht, okay, egal, play as it lies und los geht's. Und selbst
erst immer. Ist immer so ein bisschen wie mit der Fahrprüfung, ja. Im Grunde muss man ja eigentlich auch alle Verkehrsregeln können oder kennen. So ist es ja auf dem Golfplatz. Im Grunde hat man sie irgendwann schon mal gehört.
Bloß leider vergessen.
Damit beschäftigen tut man dann halt immer nur, wenn es die Spielsituation dann halt gerade ergibt, ja. Und das ist ja schwierig. Es gibt dann halt solche, ja, Hobby-Regelkundler, sage ich einfach mal. Die hören dann halt so Regelpodcasts, weil sie dann halt alle Regeln anhören können und anwenden können, weil sie nicht anders, sage ich mal, auf dem Platz jetzt brillieren können, ja, und demnach ist es jedem das Seine, ja.
The Roast of Benny, ey, ich spüre die Liebe.
Ja, gerne.
Finde ich gut, nein, aber absolut, wenn man schon nichts kann, dann muss man wenigstens die Regeln gut beherrschen,
das genau. Sage ich ja auch. Genau, es ist quasi oder gut aussehen.
Am guten Aussehen und am Style.
Die Huffis kenne ich ja nicht, also musst du mit den Regeln brillieren. Gut. Immer auf die Terrasse, ja.
Ich glaube, wir gehen jetzt auf die Terrasse, weil ich glaube, jetzt muss ich mir einen antrinken, mein Freund.
Okay. I want my birdies all day long, let the bogeys go
and say hey! Lally, lally. Hole 19. Auf der Terrasse.
Ich mache es nämlich jetzt wie die meisten aller Hobbygolfer. Beauty, laut Regel 27.3 musst du mir jetzt einen Drink ausgeben. Das steht da nämlich geschrieben. Das ist so.
Ja, und zwar, meine Eltern waren in Italien im Urlaub und haben mir einen leckeren Limoncello mitgebracht. Und die Alternative zum Aperol würde ich einfach mal in die Runde werfen, den Limoncello-Spritz. Nimm doch da einen leckeren Limoncello-Likör, ein Prosecco, ein Schuss Soda, Eiswürfel, eine Scheibe Zitrone und zum Garnieren vielleicht noch ein bisschen Minze und das Ganze dann zur Alternative zum Aperol, der, sag ich mal, immer noch auf all den Clubterrassen mit eines der beliebtesten Getränke ist, ist halt noch Szene. Demnach schauen wir mal, ob der Limoncello-Spritz da so ein bisschen reinschießen kann. Den habe ich heute
der Limoncello-Einschuss.
Richtig, habe ich den heute einfach mal mitgebracht und hoffe, dass der mal passig ist.
Ja, wie es so schön heißt, when life gives you lemons, make Limoncello. Absolut. Mir ist es ein bisschen zu süß, muss ich sagen, aber kann man immer noch mal, kann man eigentlich bringen. Ist eine gute Sache. Ja, heute eine kurze Folge. Es ist auch nicht so viel los. Es freut uns, dass wir wieder mitten in der Golfsaison sind, die Spieltage laufen, die European Open kommt nach Hamburg, für alle, die Lust haben, dort Samstag, Sonntag anzuschauen oder auch schon vorher. Die freuen sich natürlich auch immer über Zuschauer dort. Ja, und ansonsten, Beauty, entlasse doch die Huffis in unsere nächste Woche, ne?
Ja, und ich hoffe natürlich, dass der ein oder andere es nach Hamburg schafft. Hab die Augen offen. Und hoffe natürlich auch, dass die Golfrunden all den Huffis gerade aktuell Spaß machen. Geht raus auf die Anlagen, spielt Golf und denkt immer dran, immer schön auf dem Fairway bleiben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.